Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 2. Dezember 2013 ist Caro. In der nächsten halben Stunde hören wir wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten und danach geht es auch in unserem ersten Beitrag um ein aktuelles Thema, nämlich die großen Demonstrationen in der Ukraine, die sich darum entzündet haben, dass der ukrainische Ministerpräsident Viktor Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU vorerst nicht unterzeichnen will. Ein Beitrag mit dem Titel Ein Weihnachtsbaum für Janukowitsch. Danach beleuchten wir die Situation von jungen Menschen aus Europa, die von einem Freiwilligendienst im sogenannten globalen Süden zurückkehren und sich hier weiter engagieren. Ein Interview mit der Organisation FINEP mit dem Titel Zurück für die Zukunft. Und zwischen den Beiträgen gibt es GEMA-freie Musik. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde, die mit den Nachrichten beginnt.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am Montag, dem 2. Dezember.
Ukraine. Nach Massendemonstrationen blockieren Demonstranten Regierungsgebäude in Kiew. Am Montagmorgen haben etwa 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten in der Innenstadt von Kiew Barrikaden errichtet und so den Zugang zu Regierungsgebäuden blockiert. Die Unruhen hatten begonnen, nachdem das Parlament das Assoziierungsabkommen mit der EU abgelehnt hatte. Die Forderungen der Opposition gehen heute aber weit darüber hinaus und es handelt mittlerweile um nicht nur das Assoziierungsabkommen, sondern der Rücktritt der Regierung und Neuwahlen werden gefordert. Mit der Blockade von Regierungsgebäuden kamen die Demonstranten einer Aufforderung des Oppositionsführers Vitali Klitschko nach, der Boxweltmeister im Schwergewicht, der für seine häufigen K.O.-Siege bekannt ist, hatte seine Anhänger aufgefordert, das ganze Land zu mobilisieren und nicht die Initiative zu verlieren. Am Sonntag hatten in Kiew trotz eines Demonstrationsverbotes nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 200.000 und 500.000 Menschen demonstriert. Die Polizei ging zum Teil brutal gegen jugendliche Demonstrationsteilnehmer vor. Demonstrationen gab es auch in zahlreichen anderen Städten in der Ukraine. In Lviv, in der Westukraine, zum Deutsch Lemberg, waren es zwischen 30.000 und 50.000 Menschen. Die ehemalige RDL-Mitarbeiterin Olga Sido berichtete heute Mittag aus Lviv über die weitergehenden Forderungen und erste Auswirkungen eines von den drei Oppositionsparteien angekündigten Streiks.
Das, was die westlichen Korrespondenten nicht verstanden haben. Es geht jetzt nicht mehr darum, um dieses Assoziationsvertrag mit der EU unterschrieben wird oder nicht. Das war wirklich der letzte Tropfen. Und diese Verprügelung der jungen Menschen auf dem Platz einfach der Anlass. Und eben, also jetzt geht es eigentlich darum, um den Präsidenten von seinem Posten zu stürzen. Also das haben alle heimlich gewünscht, geträumt, gewartet, sich nicht gewagt, haben nicht einfach in den wahren Träumen vorstellen können, dass das geht. Und jetzt gibt es diese Chance. Und der war bei uns wirklich nicht beliebt. Der ist nicht beliebt.
Gab ja Streikaufrufe oder Streikdrohungen, das kriegt man da von was mit?
Ja, und zwar eben einige Städte, darunter auch eben Lviv, Tarnopol, kleinere Städte, auch in Kiew weitgehend, also von staatlichen und kommunalen Einrichtungen funktionieren nur Krankenhäuser. Dann zum Beispiel in den Schulen ist es gesagt worden, den Eltern ist überlassen, ob sie die Kinder in die Schule führen oder nicht. In der Schule wird kein normaler Unterricht, sondern da werden die Kinder einfach versorgt und den Kindern wird auch von den Lehrern erklärt, was passiert und worum es geht. Das heißt, also es ist schon so, Privatunternehmer, denen ist es auch selbst überlassen. Also manche, gerade so kleine Händler und so, sie streiken.
Italien. Chinesische ArbeiterInnen sterben bei Brand in Textilfabrik in Prato. Durch ein Feuer in einer im chinesischen Besitz befindlichen Textilfabrik wurden 11 Arbeiterinnen bzw. Arbeiter im Schlaf überrascht. 7 starben und 2 wurden schwer verletzt. Prato ist zu einem Zentrum der chinesischen Textilindustrie in der Toskana geworden, wo chinesische Investoren mit chinesischen ArbeiterInnen billige Textilien produzieren. Anlässlich des Brandes schrieb Roberto Pistonina, der für den Gewerkschaftsverband Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori für Florenz und Prato zuständig ist, auf der Website des Gewerkschaftsverbandes, dass seit Jahren Hunderte, wenn nicht Tausende von Arbeitern in Florenz und Prato seien, die unter Lebens- und Arbeitsbedingungen nahe der Sklaverei existierten.
Kroatien. Erfolgreiches Referendum gegen Homo-Ehen. In einem Referendum haben rund 2/3 der Teilnehmer in Kroatien für ein Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings lediglich bei 36%. Der Regierungschef Zoran Milanovic bezeichnet das Referendum als traurig und sinnlos. Ich hoffe, dass dies das letzte Referendum über Themen ist, die den persönlichen Bereich der Familien betreffen, in den niemand eindringen sollte, sagte Milanovic. Das Referendum wurde massiv von der katholischen Kirche unterstützt. Die amtierende Mitte-Links-Regierung von Milanovic plant trotz des Referendums ein Gesetz über eingetragene Lebenspartnerschaften für homosexuelle Paare.
Iran. Russland soll nun ein zweites Atomkraftwerk in Bushehr bauen. Wie der Chef der iranischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Salehi auf der Website des staatlichen Fernsehens am Sonntag mitteilte, verhandelt Iran derzeit mit Russland über den Bau eines zweiten Atomreaktors in Bushehr. Der erste iranische Atomreaktor in Bushehr war erst im September nach langen Verzögerungen ans Netz gegangen. Der neue Reaktor kann auch als Belohnung dafür verstanden werden, dass Russland bei den Atomgesprächen normalerweise eine pro-iranische Haltung eingenommen hat und natürlich als Ermunterung dabei zu bleiben. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem neuen Reaktor und der Möglichkeit, eine iranische Atombombe zu bauen, gibt es nicht. Ein weiterer Reaktor könnte lediglich als Argument dienen, die Urananreicherungsanlagen auszubauen. Dem Bau einer Plutoniumbombe könnte indessen der noch nicht in Betrieb befindliche Schwerwasserreaktor im iranischen Arak dienen. Nachdem vor einer Woche zwischen Iran und der sogenannten 5+1-Gruppe mit Teilnahme der Europäischen Union ausgehandelten 6-monatigen Moratorium dürfen unter anderem um Arak weiter verhandelt werden. Indessen erklärte der iranische Präsident Hassan Rouhani in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Financial Times, dass Iran auf keinen Fall Atomanlagen abbauen werde.
Deutsche Bundesländer haben NPD-Verbotsantrag fertig. Laut Osnabrücker Zeitung haben die deutschen Bundesländer einen Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD fertiggestellt. Ein erster Antrag war gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht die Durchdringung der Partei mit V-Leuten des Verfassungsschutzes gerügt hatte. Die Bundesländer begründen nun ihren Verbotsantrag damit, dass die Ideologie der NPD über weite Strecken mit der Ideologie des historischen deutschen Nationalsozialismus identisch sei.
Das waren die Fokus Europa Nachrichten und in den Nachrichten ging es bereits um die aktuelle Lage in der Ukraine und die werden wir jetzt in einem Interview genauer beleuchten. Seit dem 21. November sind Hunderttausende Menschen nicht nur in der ukrainischen Hauptstadt, sondern weltweit auf den Straßen. Grund dafür ist das nicht unterzeichnete Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU. Am Samstag räumte die Polizei gewaltsam den Platz der Unabhängigkeit in Kiew. Am Tag darauf waren bei einer Großdemonstration 500.000 Leute aus dem ganzen Land in Kiew auf der Straße. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Es gab Schwerverletzte auf beiden Seiten und der Polizeipräsident ist zurückgetreten. Maike sprach mit Olga Sidor aus Lemberg bzw. auf Ukrainisch Lviv über russische Verhältnisse und die vorerst belächelte Disco-Revolution, bei der es jetzt ernst wird.
Die Proteste haben vor allem junge, ganz, ganz junge Leute gestartet, Studenten überwiegend, und sie haben protestiert eben für die EU, und das war eigentlich sehr friedlich, sehr sympathisch, mit sehr viel Musik und so Leute von der älteren Generation, so wie mich zum Beispiel, meine Freunde, wir waren vor 9 Jahren alle zusammen bei der Orangenrevolution. Wir haben das dann auch mit Sympathie, aber so ein bisschen distanziert betrachtet, als so eine Disco-Revolution genannt. Es war natürlich eine große Enttäuschung. Es war in Vilnius dieses Gipfeltreffen. Die ukrainische Delegation hat da nichts unterschrieben. Das war aber zu erwarten. Nichts anderes haben wir von denen erwartet. Und eigentlich diese Proteste, die waren nicht mehr aktuell. Das heißt, die jungen Menschen blieben noch auf den Straßen, aber das war klar, das übergeht dann in die nächste Phase. Irgendwann in 2 Jahren gibt es Wahlen. Und auf einmal wachen wir auf mit der Nachricht, um 4 Uhr morgens wurde in Kiew diese friedliche Demonstration, die paar hunderte Menschen, die da übernachtet haben, bei den Zelten, bei diesem Platz, wo alles stattfand, die wurden von der Polizei überfallen. Sie haben auch keinen Widerstand geleistet. Das sind wirklich keine großen Revolutionäre mit Demo-Erfahrung. So Studenten, muss man sagen, sind in der Ukraine auch sehr jung. Bei uns macht man mit 17 Abitur und dann studiert man direkt und dann ist man als Student ist man zwischen 17 und 22 Jahre alt. Diese jungen Leute wurden dann von der Polizei zusammengeschlagen und es gibt zahlreiche Videos. Wenn sie einfach diesen Platz von Menschen befreien wollten, diese jungen Leute, die liefen weg. Sie hatten richtig Angst und wurden verfolgt. Circa 30 Menschen sind verwundet. Auch circa 30, 40 Personen sind dann auch festgenommen und Stunden später, dank den Abgeordneten, sind freigelassen. Das wäre wahrscheinlich für Russland oder so für Weißrussland nichts Besonderes, weil dort ist man das gewohnt. Aber für die Ukraine ist es undenkbar. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich auch dahin auf den Platz bei uns hier in Lemberg, wo diese Demos stattfinden. Im Prinzip alle Menschen haben so gedacht. Das heißt, das ist jetzt so eine Empörung und das ist jetzt keine Disco-Revolution mehr, sondern also es sieht wirklich nach etwas Ernsterem aus. Das heißt, die Männer werden dann auch auf die Listen eingetragen und die fahren jetzt nach Kiew. In Kiew hat man diesen Platz dann von den Menschen befreit mit der offiziellen Begründung, ein Weihnachtsbaum soll dort aufgebaut werden. Trotz der Traurigkeit der Situation und so, aber bei uns ist es immer so, dass diese Losungen bei den Protesten und so immer sehr lustig sind. Jetzt will man den Präsidenten auf den Weihnachtsbaum schicken. Das, was auch bei diesen Studentenprotesten am Anfang sympathisch war, sie haben gesagt, wir wollen keine oppositionelle Politiker da, wir wollen gar keine Politiker. Sie haben auch Politiker weggeschickt und keine Parteisymbole gewünscht. Und jetzt ist es natürlich umgekehrt. Jetzt ist auch für die ukrainische Opposition die Chance da, das Ganze zu organisieren. Natürlich jetzt braucht man Politiker. Wie gesagt, es war jetzt nicht geplant, es war nicht gesponsert. Vor dieser Empörung ist man bereit auch zu kämpfen. Und was auch sehr erfreulich ist, dass auch die Partei, zu der unser Präsident gehört, diese sogenannte Partei der Regionen, diese Clique, die zerfällt jetzt, weil man bekommt heute den ganzen Tag so Meldungen, dass die und die Person, der und der Politiker aus der Partei austritt. Das heißt, es gibt da wahrscheinlich auch Menschen, denen das Ganze auch zu viel geworden ist. So, jetzt sagen die Beobachter oder die Analytiker, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Entweder entsteht in der Ukraine so eine Diktatur wie bei Putin oder Lukaschenko oder ist demnächst, in den nächsten Tagen, der Janukowitsch nicht mehr der Präsident. Also das ist jetzt keine Aussicht auf eine friedliche Kompromisslösung.
Und wie meinst du, geht es jetzt weiter, also auf zivilgesellschaftlicher und politischer Ebene?
Es war zuerst so, wie gesagt, ein bisschen unseriös, aber man hat viele Menschen, die politisch interessiert und politisch aktiv sind. Und das sind nicht nur so die Parteipolitiker. Und diese ganze Situation mobilisiert ganz stark Menschen. Was aus offiziellen Quellen jetzt kommt, dass der Chef der Kiewer Polizei nur persönlich dafür zuständig sei. Und es kam noch keine Entschuldigung seitens der Regierung, aber es gab dann schon so einfach Rechtfertigungen und man sieht, dass sie dann auch verstanden haben, dass die Eskalation nicht in ihrem Sinne ist. Wir haben drei oppositionelle Parteien in unserem Parlament. Das ist die Partei, zu der Julia Tymoschenko gehörte, ja, die verhaftete ehemalige Ministerpräsidentin. Und die zweite, das ist die mit dem Boxer, mit Klitschko. Und die dritte, das ist so eine rechtsradikale Partei. Die sind jetzt sich einig, weil sonst können sie sich natürlich nicht so leicht einigen, wer den nächsten Kandidaten als Gegenkandidaten gegen Janukowitsch bei den nächsten Wahlen steht. Aber jetzt sind sie sich einig und ihr Plan ist, ab Montag so einen Generalstreik auszurufen. Und zwar mit der Begründung, dass das im Verfassungsfeld liegt. Das heißt, ein Streik ist zulässig als eine Protestform. Und so ein Generalstreik soll für die nächste Arbeitswoche ausgerufen werden. Und es ist auch geplant, Kiew zu blockieren, damit da keine weiteren Sonderkräfte von Innenministerium aus anderen Regionen kommen. Es ist nämlich so, dass angeblich diese Polizei war keine Kiewer Polizei, dass die Kiewer Polizisten waren selbst irgendwie sehr erstaunt und schockiert mit dem, was passiert und haben sogar versucht, diese Studenten zu retten oder zu schützen, sondern dass das eben aus den südlichen und aus den östlichen Regionen der Ukraine, von der Krim, vom Donbassgebiet, eben diese Sonderpolizisten, die da also gerade für sowas geübt sind, sind da eingeholt.
Ein Interview mit Olga Sidor über die Demonstrationen in der Ukraine. Und passend dazu gibt es jetzt auch Musik aus diesem Land, genauer gesagt aus der Hauptstadt Kiew. Und zwar Kaffee K mit Pictures. Thank you. Als Freiwillige oder Freiwilliger ein Projekt im globalen Süden machen, ist unter jungen Menschen in Europa sehr populär. Wie Mensch sich auch nach der Rückkehr engagieren kann, wo es das Know-how und auch die finanziellen Mittel für Aktionen gibt, darüber sprach Maike mit Kai Diederich von FINEP in Esslingen. FINEP steht für Forum für internationale Entwicklung und Planung.
Im Projekt Zurück für die Zukunft haben wir eben verschiedene Aktivitäten. Wenn jemand zurückkommt aus einem Entwicklungsland, was kann ich tun, was möchte ich machen, was brauche ich für Qualifikation, dann kann er bei uns eine Fortbildung machen, wo er entwicklungspolitische Themen vermittelt bekommt, wo er Methodenkenntnisse kriegt, all das, was man braucht, um in Deutschland sich weiter zu engagieren, wenn man es denn möchte. Und gleichzeitig kann er oder sie in einem Zeitraum von einem halben Jahr, so lange dauert die Fortbildung, auch eigene Projekte umsetzen, die wir gar nicht speziell vorgeben, sondern das ist wirklich was, wo jeder Rückkehrer, wo jede Rückkehrerin sagen kann, okay, darauf habe ich wirklich Lust, das motiviert mich, das möchte ich gerne machen. Diese Fortbildung, die wir machen, insgesamt sind es 8 Tage, die man innerhalb eines halben Jahres zusammen verbringt und in der Zwischenzeit arbeitet man selbst an dem eigenen Projekt und wir fangen an, indem wir entwicklungspolitische Themen auf die Agenda setzen. Die ersten Tage geht es wirklich um Armutsverteilungen auf der Welt, Hintergründe, Ursachen für Armut, Ernährungssicherheit, Ernährungsunsicherheit, Weltwirtschaftsstrukturen, Lebensweisen in sogenannten Entwicklungsländern, Lebensweisen hier bei uns. Also man kriegt erstmal unheimlich viel Input und dann geht es weiter, dass man sich überlegt, was möchte ich irgendwie stärker in meinem Umfeld den Leuten näher bringen. Von dieser Idee ausgehend trifft man sich dann beim zweiten Termin und plant es wirklich gemeinsam in der Gruppe. Dann hat man ein paar Monate Zeit, das umzusetzen. Beim letzten Zusammentreffen tauscht man sich dann darüber aus, wie ist es denn eigentlich gelaufen.
Sogenannte Entwicklungsländer habt ihr, glaube ich, auch schon in der Mail in Anführungsstriche gesetzt. Habt ihr da auch eine kritische Vision?
Klar, also wir haben in dem Sinne natürlich schon eine im Sinne des globalen Lernens kritische Reflexion. Was heißt denn eigentlich entwickelt? Also wer ist der sich zu Entwickelnde? Wohin soll Entwicklung gehen? Wer ist der Entwickelte? Da sehen wir nicht die Einbahnstraße von dem globalen Süden hin zu den Industrieländern. Da sagen wir, und das ist letztlich aber auch die Meinung, mit der die allermeisten Rückkehrer zu uns kommen, dass das kritisch zu hinterfragen ist und dass wir sicherlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben hier.
Also in dem Projekt Zurück für die Zukunft liegt ja ein Fokus drauf, sich hier in Deutschland oder Europa zu engagieren. Könnt ihr da mal ein konkretes Beispiel nennen, dass man sich da was drunter vorstellen kann?
Alles, was uns verbindet mit dem globalen Süden, mit sogenannten Entwicklungsländern. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Eine Rückkehrerin hat mit sozial schwachen Familien gearbeitet in Vietnam und gesehen, dass es da ganz viele Familien gibt, die zu den sogenannten Working Poor gehören, also die arbeiten, aber dennoch das Einkommen reicht nicht für die gesamte Familie. Die arbeiten in der Textilindustrie und gleichzeitig stellt sich dann für den Rückkehrer hier die Frage, kaufe ich jetzt weiterhin das 2-Euro-T-Shirt aus Vietnam oder gibt es dazu Alternativen? Und wie können wir hier dazu beitragen, dass es insgesamt mehr globale Gerechtigkeit gibt und nicht im Sinne von Charity, nicht im Sinne von Mildtätigkeit und barmherzigen Spenden, sondern tatsächlich strukturellen Veränderungen? Also ganz konkret Beispiel wäre dann ein Workshop zum Thema Upcycling zu machen und über die globale Textilkette aufzuklären, einen Filmspot zu drehen zum Thema Textilverbrauch.
Also es geht ja auch nicht nur um Konsum, weil du jetzt halt Fairtrade-Klamotten genannt hast, sondern Strukturen zu verändern. Wie sieht das dann ganz konkret aus?
Strukturen in Köpfen zu ändern, das heißt Menschen aufklären, aufmerksam zu machen, zu vernetzen. Viele Rückkehrer haben aber auch Struktur angenommen, indem sie gesagt haben, okay, wir möchten wirklich dauerhaft uns engagieren und wir gründen einen Verein, der es möglich macht, dass nicht nur Deutsche oder Europäer in sogenannte Entwicklungsländer gehen, sondern dass das Ganze auch umgekehrt funktioniert. Also Stichwort Reverse, Das sind Vereine wie zum Beispiel die Zugvögel, die sich speziell zu dieser Herausforderung gegründet haben, wo sich Rückkehrer wirklich zusammenschließen, um sich eine Stimme zu geben.
Aus euren Reihen der RückkehrerInnen wird da versucht, irgendwie politisch auch Einfluss zu nehmen, nicht nur jetzt zivilgesellschaftlich Aktionen zu starten, Bewusstsein zu erwecken?
Es gibt politische Interessenvertretungen von Rückkehrern, die jetzt zum Beispiel bei Vereinen wie Grenzenlos e.V. versuchen, den Rückkehrern eine Stimme zu geben. Wir sagen, wir sind eher auf der zivilgesellschaftlichen Ebene unterwegs und nicht auf der Ebene der politischen Interessenvertretung, was so der nächste Schritt für Rückkehrer ist. Bei uns geht es eher darum, erstmal überhaupt, bevor man politisch aktiv wird, den Rückkehrern einen Einblick zu geben, was es bedeutet, aktiv zu sein. Das sind Flashmobs, aufmerksamkeitswirksame Aktionen, wo Rückkehrer auch ein Stück weit politisch aktiv werden können in ihrem lokalen Umfeld, ist so das Thema faire Beschaffung, wo es darum geht, die Beschaffungspolitik ihrer Stadt, ihres Dorfes, ihrer Gemeinde zu verändern. Wozu gibt es die Freiwilligendienste? Ist das eine Geschichte, von der die Freiwilligen profitieren? Ist das eine Geschichte, wo tatsächlich auch die Länder profitieren? Das sind Fragen, die wir auch versuchen, mit unseren Rückkehrern immer zu diskutieren. Was hat euch das gebracht? Was glaubt ihr, wollt ihr weitergeben von dem, was ihr erleben durftet? Gibt es eine Verpflichtung von euch, da etwas weiterzugeben? Oder ist es etwas, was euch persönlich weitergebracht hat? Manche von unseren Rückkehrern, die jetzt politische Ämter haben, zeigen auch, okay, Engagement kann auch außerhalb des entwicklungspolitischen Bereiches politisch stattfinden. Es gibt vielleicht auch Rückkehrer, die insgesamt durch diese Erfahrung einen anderen Blick auf die deutsche Gesellschaft haben und das auch in ihrem Beruf, der jetzt vielleicht gar nichts mit Entwicklungspolitik zu tun hat, umsetzen.
Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass es halt von BMZ-Seite immer heißt, vom Bundesministerium, dass die Gelder auf deutschem Boden ausgegeben werden müssen.
Ja, das ist dann immer die Schwierigkeit, dass die Fördertöpfe so Lücken aufweisen, wo man bestimmte Sachen, die wichtig wären, nicht machen kann, nur weil es die Struktur nicht erlaubt. War am Anfang auch so mit diesen Reverse-Programmen. Da gab es auch lange Zeit überhaupt keine Förderung für. Das ändert sich gerade ein bisschen. Beim Reverse-Programm ist es eben so etwas, das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt, weil einfach der Wunsch auch so stark von Rückkehrern ausgesprochen wurde immer wieder, dass es doch wichtig ist, genau diesen Süd-Nord-Austausch auch herzustellen. Ja, coole Aktion. Die Frage ist ein Stück weit natürlich immer, erfindet man jetzt das Rad völlig neu oder sind es Projekte, die man schon kennt? Ich habe halt schon auch festgestellt, dass gerade das, was wir so vielleicht so auch manchmal eingefahrenerweise machen, die sich damit länger schon auseinandersetzen, dass es total erfrischend ist, was da so an Ideen auch kommt. Es gibt super spannende Sachen, die mit Leihläden zum Beispiel gemacht worden sind, wo Leihläden in Universitäten plötzlich reingekommen sind. Also das hat ein Rückkehrer gemacht, der hat konkret gesagt, okay, ich mache so ein Transition Town Projekt auf, ich mache eine Leihbar. Ich verbinde Ausleihen von Alltagsgegenständen mit einer Bar und das Ganze mache ich bei mir in der Uni in Würzburg auf. Ich möchte eine Plattform schaffen für andere Rückkehrer und ich möchte ihnen Methoden bieten und ich möchte ihnen aber auch Geld zur Verfügung stellen können dafür. Und er hat wirklich halt einen eigenen Verein, eine Webseite dazu aufgemacht, wo du halt als Rückkehrer dich an ihn wenden kannst. Dann kriegst du Methodenvorschläge von denen, kannst mit denen gemeinsam Projekte dir auch ausdenken und kriegst dann auch die Finanzierung teilweise dazu. Das ist mittlerweile eine Organisation mit über 70 Mitgliedern und sitzen in Berlin, heißen die Bildungsagenten. Ich finde die Projekte halt irgendwie gut, die dann was lostreten, was von anderen weitergetragen wird.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.